Revolution. Zurück aus der Sommerpause geht es weiter mit unseren Spezialfolgen in der Philosophiegeschichte und wie es weitergeht. Wie kam es zur Französischen Revolution? Nicht politisch, aber philosophisch. Was war der philosophische Unterbau? Wie wurde aus dem Deismus von Voltaire der heute allzu beliebte Atheismus? Und wie wurde aus den mittelalterlichen Ideen der Gottesbeweise, der idealen Vorstellung einer Metaphysik, eine reine materialistische politische Denkweise der realen Gegebenheiten? Denis Diderot im 18. Jahrhundert hat die Französische Revolution kommen sehen und gesagt:
Ich bin stolz darauf, die Zukunft zu kennen und ihren Gedanken vorwegzunehmen.
Hallo und herzlich willkommen in der Französischen Revolution, dem Kern der Aufklärung. Mein Name ist André und ihr hört Cogitamus, den Podcast für Philosophie und Gesellschaft. Jetzt gab es eine etwas längere Sommerpause mit einigen Filmkritiken, mit einigen Spezialfolgen zur Ästhetik und zu Platon. Deshalb hole ich euch kurz ab und ordne die aktuelle Situation, in der wir uns in der Philosophiegeschichte befinden, ein. Wie gewohnt gilt, wer uns aufmerksam zuhört und all die anderen Folgen auch schon gehört hat, der kann diesen kleinen Part des Rückblicks überspringen und direkt zur Biografie von Diderot springen. Also seit einigen Folgen schon beschäftigen wir uns mit dem Weg zur Aufklärung, mit der Philosophie, beginnend eigentlich schon in der Spätantike, über das Mittelalter, das Hochmittelalter, Thomas von Aquin haben wir auch schon besprochen, und dann die Neuzeit ab Descartes. Der Stand am Beginn der philosophischen Neuzeit mit seinem methodischen Zweifel und der Wendung hin zum Individuum. Danach ging es um Erkenntnis, um Ontologie. Woraus besteht die Welt? Aus einer einzigen Substanz, wie bei Spinoza, aus Monaden, wie bei Leibniz. Es ging vor allem auch um Gott. Bei Leibniz kam dann der Begriff der Theodizee auf. Die Frage, wieso die Welt auch Schlechtes beinhaltet, wenn Gott doch ach so gut sei. Pierre Bell, der französische Vordenker der Aufklärung, antwortete darauf und trennte Glauben und Wissen streng. Er postulierte einen Deismus, die Aussage, dass es Gott zwar gibt, aber er keinen Einfluss hat. Voltaire ging weiter und manifestierte diesen Deismus als Standardgedanken. Er brachte aber auch für Kontinentaleuropa extrem wichtig die politischen Gedanken der englischen Revolution mit, den Drang zu einem Parlament, zu einer Gewaltenteilung und zu einer Vorstufe der Demokratie. Von diesen Positionen aus ist es jetzt zum Atheismus und zur Französischen Revolution nicht mehr weit. Am Ende dieser Folge werdet ihr also wissen, was Denis Diderot mit all dem zu tun hat, wieso er final nach Pierre Bell und Voltaire den Weg zur Revolution bereitet hat, was der Atheismus und der Materialismus damit zu tun haben. Aber natürlich ist das wie gewohnt nur eine Einführung und wir werden nicht auf alle Werke von Diderot eingehen können. Damit beginnen wir also gleich mit dem Jahr 1713. Was geschah dort? Doch zuvor noch kurz in eigener Sache. Willkommen an alle neuen HörerInnen. Ihr könnt uns gerne über PayPal unterstützen. Wir sind kein großer Podcast, der unterstützt wird von irgendeinem Medienhaus, von irgendeiner Mediengruppe. Ihr könnt uns gerne eine kleine Spende zukommen lassen. Wir danken dafür. Gerne könnt ihr uns auch bei YouTube abonnieren, da gibt es regelmäßig zu den Videos auch noch einige kleine Philosophie-Quizzes oder Erinnerungen an Jahrestage von wichtigen Philosophinnen. Und gerne könnt ihr auch auf dem Filmmedium Uncut immer regelmäßig eine Kritik von mir lesen. Tauchen wir ein in die Reise ins anfängliche 18. Jahrhundert. Was geschah im Jahr 1713? Geht mal kurz in euch und überlegt, was geschah 1713. Mir wäre spontan gar nicht so viel eingefallen. Ich habe nachgeschaut, es gab den Friedensvertrag von Utrecht, der beendete den spanischen Erbfolgekrieg. Ansonsten geschah eh nichts Außergewöhnliches, außer, ja, Denis Diderot wird geboren in Langres, einer Kleinstadt in Ostfrankreich, an einem Donnerstag am 5. Oktober 1713, also vor fast genau 310 Jahren. Wie so häufig wurde auch Diderot in eine wohlhabende Familie geboren. Die Kausalität zwischen wohlhabender Familie, Zugang zu Bildung und späterem Wirken wird auch hier wieder ganz, ganz deutlich. Das haben wir schon bei vielen anderen Philosophen und ich betone die männliche Form der Neuzeit bisher auch schon gemerkt bei Leibniz, bei Voltaire, bei Descartes, wurden alle in wohlhabende Familien geboren und hatten dadurch von Anfang an Zugang zu Büchern und hatten so dann also auch die Chance, auf bedeutende Colleges zu gehen, auf Universitäten und ihre Bildung also fortzuführen. Und in Langres ging Denis Diderot auf ein, Überraschung, Jesuitenkolleg. Das kennen wir mittlerweile, so wie eben auch Descartes und Voltaire. Die waren auch auf einem Jesuitenkolleg. In seiner Jugend wurde Diderot religiös ausgebildet und sollte Priester werden. Im Jahr 1729 schließlich ging er nach Paris, bekam dort einen Studienplatz, zunächst an einem jesuitischen Kolleg, später aber auch an einem jansenitischen Kolleg. Stopp! Jansenitisches Kolleg? Wer kennt den Jansenismus? Mir war der Begriff wirklich gar nicht geläufig. Kurzer Exkurs. Der Jansenismus steht so ein bisschen für eine Protodemokratie, also wirklich für vordemokratische Ansätze in der Religion. Und damit wurde er zu einem Sammelpunkt gegen die Verkommenheit der katholischen Kirche und die Dekadenz. Also es handelte sich sozusagen um eine protestantische Zelle, ähnlich wie auch der Protestantismus sich hier aufgelehnt hat, ging es bei dem Jansenismus auch darum, nur dass er wirklich auch schon demokratische Ansätze versammelte. Wie auch immer, Diderot erhielt seinen Abschluss und schließlich 1735 im Alter von 22 auch seinen Bachelor, seinen Baccalaureus, wie es damals so wunderschön hieß, an der berühmten Sorbonne in Paris, wo ja auch schon Thomas von Aquin 500 Jahre zuvor im Hochmittelalter studierte. Im Privatleben lernte er 1741, nicht viele Jahre später, im Alter von 28, eine Frau kennen, in die er sich verliebte, mit wunderschönem Namen Antoine Champion. Champion, ein cooler Name, die beiden bekamen ein Kind und heirateten. Doch ähnlich wie wir es auch schon von Voltaire kennen, auch Diderot war nicht zufrieden mit seiner Ehefrau, weshalb er eine lange Beziehung mit Sophie Follant pflegte. Sie war voll Interesse an Literatur und Philosophie, sie war enthusiastisch und klug und vor allem nicht besonders religiös. Das zog Diderot extrem an, weshalb er also neben seiner Ehefrau, ähnlich wie es eben auch Voltaire gemacht hat, eine weitere Frau an seiner Seite hatte. Die Frage ist jetzt immer, ein vorgebildeter Mann hat seinen Abschluss und studiert, womit verdiente er denn seine Brötchen? Wie so viele andere Philosophinnen auch, also eigentlich kann man sagen, Diderot lebt hier quasi ein klassisches Leben eines Philosophen in dieser Zeit. Fast alle Philosophen haben einen ähnlichen Lebenslauf vorzuweisen. Er war nämlich auch einfach Privatlehrer und Übersetzer. Also genauso wie viele andere vor ihm auch schon. Kommen wir zu seinen wichtigen Werken, denn die kommen dann auch chronologisch in dieser Zeit. Wie eben schon erwähnt, 1735 sein Studium abgeschlossen. Und die 1740er Jahre waren seine produktivsten Jahre. 1746 entstehen seine Pensée philosophique, die philosophischen Gedanken. Die wurden anonym veröffentlicht. Dann gibt es später die mächtige Enzyklopädie, die auch Titel dieser Folge ist und auf die wir gleich noch näher eingehen, eines der bedeutendsten Werke der französischen Aufklärung. 1749 auch noch sein Werk Brief über die Blinden zum Gebrauch an die Sehenden. Darauf werden wir später dann auch noch zurückkommen, wenn wir auf seine Philosophie eingehen. Aber dieses Werk, der Brief an die Blinden, der war eine sehr gefährliche Publikation im katholischen Frankreich. Folgerichtig, und auch das haben wir jetzt schon mehrfach erlebt, bei Philosophinnen zu dieser Zeit wurde er festgenommen und im königlichen Gefängnis Vincennes festgehalten, da die Staatspolizei Briefe erhalten hat über die Autorenschaft von Diderot bei diesen vorherigen beiden Werken. Er hat sie zwar anonym veröffentlicht, aber irgendwie kam es dann trotzdem ans Tageslicht. Und dennoch kam er dann wieder aus dem Gefängnis raus, weil sich sehr, sehr viele Leute für ihn einsetzten. Er war nämlich ab 1747, ihr merkt, fast alles spielte sich so in diesem Jahrzehnt ab, Herausgeber und organisatorischer Leiter eines sehr, sehr großen Projekts, das wichtigste Werk mit knapp 30 Jahren Arbeit, nämlich die Enzyklopädie. Und Geldgeber und Verleger baten also um seine Freilassung, damit er da weiter werken kann. Mit vollem Namen heißt das Werk Enzyklopädie oder Vernünftiges Wörterbuch der Wissenschaften, Künste und Handwerke von einer Gesellschaft von Literaten, geordnet und veröffentlicht durch die Herren Diderot und D'Alembert. Im Endeffekt entstand einfach ein riesiges Mammutwerk mit 35 Teilbänden und 72.000 Artikeln. Ihr habt auch richtig gehört, Handwerk. Diderot wollte eben nicht nur bürgerliches Wissen vereinen, sondern auch Handwerk mit aufnehmen. Er selbst schrieb auch 3.000 bis 6.000 Artikel, hier widerspricht sich wieder die Sekundärliteratur, zur Philosophie und zur Kunst. Er suchte AutorInnen und wettkämpfte mit Zensurbehörden und Druckereien, eine zermürbende Arbeit. Das Wissen über Naturwissenschaften, Mathematik, Medizin, Technik, Politik, gesellschaftliche Interdependenzen, sogar frühkapitalistische Produktionsweisen wurden hier niedergeschrieben. Die Liste der AutorInnen dieser bedeutenden Enzyklopädie inklusive Voltaire liest sich wie ein Best-of der französischen Aufklärung. Auch Émilie du Châtelet, die wir in der letzten Spezialfolge, die ich hier empfehlen kann, behandelt haben, schrieb einige Artikel aus ihren Institutionen der Physik, jedoch auch anonym, weil sie eine Frau war. Wir haben also jetzt schon festgestellt, Diderot wurde in ein gut bürgerliches Haus geboren, er hatte Zugang zur Bildung, er hat studiert, er kam an eine Uni, er war dann Privatlehrer und die 1740er Jahre waren sehr, sehr produktiv mit seinen wichtigsten Werken und dem Beginn der Enzyklopädie. Nach Fertigstellung der Enzyklopädie dann viele, viele Jahre später, das hat wirklich ihm fast ein halbes Leben an Zeit gekostet, wurde sie mehrmals verboten und Diderot hatte kein regelmäßiges Einkommen. Fast 20 Jahre lang hatten dann er und seine Familie von den Zahlungen der Buchhändler gelebt, sodass er zumindest ein bisschen seine Werke verkaufen konnte. Außerdem hat er noch ein kleines väterliches Erbe bekommen. Doch dann ergab sich eine große Chance, der Verkauf von Diderots Bibliothek an Katharina II. Von Russland. Also Katharina die Große, die wir auch schon kennengelernt haben, die nämlich in dem Siebenjährigen Krieg 1756 bis 1763 eine bedeutende Rolle spielte und Diderot dann zeitgleich auch zu ihrem Bibliothekar machte und jährlich ein stattliches Honorar überwies. Nach seinem Tode sollte dann die Bibliothek auch komplett nach Russland übersiedeln. Um sich zu bedanken, reiste auch Diderot 1773 nach St. Petersburg und wurde dort mit großem Zeremoniell empfangen. Er blieb 5 Monate in Russland. Lang genug, um seine zunächst positive Meinung über die Vorteile eines aufgeklärten Absolutismus zu ändern. Aufgeklärter Absolutismus, das hatten wir schon. Über Voltaire kamen ja die Gedanken der englischen Revolution auch nach Frankreich und dieser starre Absolutismus wurde ein bisschen verändert, ein bisschen aufgeklärt, ein bisschen, auch da sage ich wieder das Wort, protodemokratisiert. Aber in Russland war man davon doch noch weit entfernt. Es war eine schwierige Zeit und Diderot sah auf jeden Fall auch diese ganze Konfliktherde auch in politischer Art kennen. Die letzten Lebensjahre verbrachte er dann in Paris. Diderots Freundeskreis begann zu schrumpfen. D'Alembert starb vor ihm, Hume, Voltaire, Rousseau ebenfalls. Und im Jahr 1784 starb auch Sophie Follin, die große Liebe seines Lebens. Wenige Monate später folgte er ihr. Einem Gerücht nach sollen seine letzten Worte sein: Der erste Schritt in Richtung Philosophie besteht im Unglauben. Und damit hat er nicht ganz Unrecht. Die Skepsis, der Drang, Fragen zu stellen, das sind die Kernelemente und die Ursprünge der Philosophie. Seine Tochter berichtet, er sei beim Mittagessen plötzlich an einem Schlaganfall gestorben. Sie mietete 50 Geistliche, die bei der Beerdigung anwesend waren. Ein Privileg, auf das Diderot ziemlich sicher verzichtet hätte. Ihr merkt, ein weniger aufregendes Leben als bei vielen anderen Philosophinnen dieser Zeit. Wir erinnern uns an Descartes, der ja wirklich verboten wurde von der Kirche. Wir erinnern uns an Giordano Bruno, den es ganz furchtbar getroffen hat und der bei lebendigem Leib verbrannt wurde. Wir erinnern uns an Spinoza, der vertrieben wurde aus seiner Heimat und dann in die Niederlande flüchten musste, weil dort größere Religionstoleranz herrschte. Diderot hatte es da vergleichsweise einfach und konnte produktiv sein. Er hat zwar anonym veröffentlicht, später wurde er aber trotzdem bekannt und konnte seine Werke ein bisschen verkaufen. Ihm ging es nicht sehr schlecht zur damaligen Zeit. Und damit kommen wir zur Philosophie und hangeln uns auch da entlang seiner drei Hauptwerke. Doch zunächst nochmal, ihr erinnert euch bestimmt noch an Voltaire. Und dort meinte ich, Voltaire war mehr Schriftsteller als Philosoph. Und dieser Satz galt eben auch für Diderot, wenngleich sogar noch stärker vielleicht. In diesen Zeiten war insbesondere die französische Philosophie stark geprägt von Literatur und Prosa. Im Laufe seiner Zeit geriet Diderot wie so viele in eine nahezu existenzielle Krise. Ob protestantische Zelle oder nicht, er sollte ja eigentlich zum Priester ausgebildet werden. Er konnte mit Religion nichts anfangen. Er wurde sogar das Gegenteil, wurde erst Deist und später Atheist. Ein Begriff, den man damals beinahe gar nicht sagen durfte. Wir kommen zu seiner ersten Schrift, das Essay aus 1746, die Pensée philosophique, die philosophischen Gedanken. In der Einleitung schreibt er: Ich schreibe über Gott, ich zähle auf wenige Leser, ich erwarte nur wenig Zustimmung. Man merkt schon hier, die damalige Zeit war im Umbruch und wer nicht einen strengen Gottesglauben in sich trug, der musste mit Konfrontation der Kirche rechnen. Deswegen hatte er hier schon die Sorge, wenig Zustimmung bekommen und dass wenige Leute sein Werk lesen sollten. Diderot manifestiert sich hier vor allem mit seiner ersten Schrift als Deist. Ich hatte ja gesagt, er wurde erst Deist und dann Atheist. Hier wird er erst Deist. Er geht quasi davon aus, dass es einen idealistischen Anfang gibt, also dass Gott alles schafft. Wir bleiben dann aber in der praktischen Welt ohne übergeordnete Instanz. Auch Pierre Bel und Voltaire waren Deisten. Und auch Diderot verteidigt diesen hier zu Beginn seiner Karriere. Der Deismus war also inzwischen fixer Bestandteil des Denkens geworden. Doch was genau ist dieser noch einmal? Der Deismus ist die im 18. Jahrhundert sehr populäre Auffassung, dass man Gott aus Vernunftgründen als Schöpfer des Universums anerkennen musste. Wir sind also noch im Deismus, wo Gott zumindest kreationistisch am Anfang stand. Aber es geht dann um die Vorstellung, dass eine natürliche Religion rational begründbar sei. Also es gibt keine metaphysischen transzendenten Dinge wie Wunderglaube oder Heiligenverehrung oder die Menschwerdung in Jesus Christus, das gab es alles nicht. Es gab nur eine rationale Begründung. Es muss irgendwie einen Anfang geben. Auch diese Gottesbeweise, kosmologischer Gottesbeweis von Descartes spielt hier mit rein, dass also der Beginn aller Bewegung bei irgendeiner Urbewegung liegen muss. Das hatte auch schon Aristoteles erklärt. Davon geht man aus im Deismus aber nicht mehr. Gott hat dann in der praktischen Welt keinen Einfluss mehr. Das ist die klassische Form des Deismus und viele argumentieren heutzutage auch noch die Theodizee damit. Und dieser Deismus wurde dann sukzessive im 18. Jahrhundert durch einen Atheismus abgelöst, so auch bei Diderot. Vor allem auch durch gleichzeitig stattfindende Klassenkämpfe. Die Politik kreuzt hier quer auch diese philosophischen Gedanken. Ein Zitat von Diderot zu diesem Text: Ich glaube an Gott, wenngleich ich mich in der Gesellschaft von Atheisten recht wohlfühle. Es ist sehr wichtig, den Schierlingsbecher nicht mit Petersilie zu verwechseln, aber nicht von besonderer Tragweite, ob man nun an Gott glaubt oder nicht. Der Text wendet sich also gegen ein dogmatisch verstandenes Christentum und bereitete den Weg zum Atheismus. Es ist nicht besonders wichtig, ob man an Gott glaubt oder nicht, denn Gott wird rational zu Beginn begründet, aber später in der praktischen Welt ist es gar nicht mehr so entscheidend für die gesellschaftlich-politischen Kämpfe der damaligen Zeit. Wir gehen einen Schritt weiter zu seinem zweiten Werk, Brief über die Blinden zum Gebrauch für die Sehenden. Ein Essay aus 1749. Hier vertritt er zum ersten Mal deutlich und unmissverständlich seine materialistische Erkenntnistheorie, seine atheistische Position. In diesem Werk spricht er auch das Problem von Molyneux an. Das sprengt hier den Rahmen, ich will es nur in Kurzform kurz darlegen. Ändert sich unsere Erkenntnis durch verschiedene Erfahrungen? Das ist die Frage mit diesem Problem von Molyneux, dem sich Diderot hier angenommen hat. Wenn eine blinde Person, stellt euch eine blinde Person vor, die schon immer einen Würfel ertasten konnte, diese Würfel dann zum ersten Mal sieht, also sie wird operiert, es ging ja damals ganz viel darum, dass es anatomische Studien gibt und die ersten Augenoperationen stattgefunden haben, und diese blinde Person, die konnte dann also sehen. Und die Frage ist, wenn sie jetzt diesen Würfel zum ersten Mal sieht, ändert sich dann die Erkenntnis über den Würfel? Wie überlagern sich hier die Sinneswahrnehmungen? Wichtig ist die Theorie von Diderot. Er widmet sich zunächst einer Experimentkritik, er hinterfragt also ganz kritisch, ob sich nicht einfach ein Bestätigungsfehler einstellt. Also wenn man dieses Experiment mit dieser Augenoperation von Beginn an so konzipiert, um die These zu stützen. Also wird dem Blinden genug Zeit gegeben, sich an das Licht zu gewöhnen? Wie wir, wenn wir nachts aufstehen, können wir auch nicht alles sofort sehen, sondern unsere Augen brauchen Zeit zur Gewöhnung. Hier sieht man sofort Diderots kritischen aufklärerischen Charakter. Und schließlich stellt dann Diderot die These auf, dass der Zustand unserer Organe und unserer Sinne großen Einfluss auf unsere Metaphysik hat. Blinde, so sagt dann Diderot, seien nicht abgelenkt durch visuelle Eindrücke. Er sagt im Prinzip, dass die Wahrnehmung des Blinden durch diese Überlagerung der zweiten Sinnesfähigkeit des Sehens nicht mehr so stark ausgeprägt ist. Er schreibt dann, Blinde sind besser in der Lage, die Dinge abstrakter wahrzunehmen und den Fragen der Spekulation weniger der Täuschung unterworfen zu sein. Das gelte für die Physik als auch für die Metaphysik. Also er sagt, diese idealistische Vorstellung, dass man durch das Sehen einer der wichtigsten von Gott gegebenen Sinneswahrnehmungen einen besseren Zugriff auf Erkenntnisse hat, dass das einfach nicht stimmt. Und dass man durch das haptische Fühlen, wenn man blind ist, dann kann man nur haptisch etwas fühlen und damit eine Erkenntnis aufbauen, dass man dadurch auch die Materie und die Dinge an sich besser verstehen kann. Also es geht hier dann ganz, ganz klar und auch relativ plakativ um diesen Materialismus, darum, dass es nur echte Dinge in der Welt gibt und keine transzendentalen metaphysischen Aspekte. Die Quelle der Erkenntnis ist also ganz empiristisch, ganz klar unsere Sinneswahrnehmung. Und dann ist eben ganz wichtig, dass die Hauptperson im Stück atheistisch folgert. Es geht also nicht darum zu sagen, Gott hat uns die Sinne gegeben, Gott hat uns das Augenlicht gegeben, deswegen können wir Dinge erkennen. Teilweise müssen wir auch die Dinge gar nicht erkennen, weil sowieso Gott die Antwort darauf hat. Ihr merkt schon, es geht hier gar nicht mehr um Gott. Gott wird hier gar nicht mehr argumentiert. Es geht ganz klar um eine materialistische Erkenntnistheorie durch die Haptik. Es geht nicht mehr darum, weil nämlich auch die Person, die blind ist, die kann ja gar keine transzendenten Erkenntnisse mehr haben. Sie kann zum Beispiel auch gar nicht lesen. Also sie könnte sich gar nicht durch Vernunftgründe irgendwie Gott argumentieren. Sie könnte gar nicht lesen. Sie kann nur haptisch die materialistische Welt um uns herum greifen. Und da gibt es einfach keinen Gott. Es geht wirklich hier ganz, ganz stark einen Schritt weiter. Bisher hatten wir noch Pierre Bell und Voltaire, die haben noch versucht, Gott irgendwie zu erklären. Diderot kommt davon völlig weg. Er kommt davon völlig weg und seine These ist eben, dass die Haptik die alles entscheidende Wahrnehmung ist und es nur um die materialistische Erkenntnis in unserer Welt geht und Gott kommt dir gar nicht mehr vor. Aus dieser Religionskritik muss dann irdische Gesellschaftskritik folgen. Ich zitiere. Aber nachdem es die Menschen einmal gewagt hatten, gegen die religiöse Festung die schrecklichste und ehrwürdigste anzugehen, war es nicht möglich, ihnen Einhalt zu gebieten. Nachdem sie einmal stolz ins Antlitz der himmlischen Majestät geblickt haben, werden wir bald auch gegen die irdische aufstehen. Der Strick, der sich um den Nacken der gesamten Menschheit schlingt, besteht aus zwei Schnüren. Man kann nicht eine von ihnen zerreißen, ohne auch die andere zu zerreißen. Ihm geht es also vor allem auch darum, gegen die irdische Majestät aufzustehen, gegen den König, gegen den Absolutismus, und er bereitet damit die französische Aufklärung vor. Kommen wir noch kurz, bevor wir zur Enzyklopädie schreiten, zu seiner Naturphilosophie, wo er auch diesen Materialismus weiterführt. Diese klare Trennung zwischen der denkenden und der körperlichen Substanz, so wie es bei Descartes war, ist hier nicht mehr gegeben. Diderot präsentiert einen Erkenntnisprozess als Wechselwirkung zwischen Beobachtung, Hypothesen, experimenteller Prüfung. Da haben wir auch wieder diese modernen Wissenschaften mit implementiert. Wir haben ja auch schon eine Folge aufgenommen zu den modernen Wissenschaften, die sich ja über Francis Bacon, Galilei und Isaac Newton ganz, ganz stark auf das Empirische und auf die Experimente stützt. Das sehen wir hier natürlich auch. Diderot will mechanistische Vorstellungen von Bewegung überwinden. Er interessiert sich auch für Chemie, besuchte gar Chemievorlesungen und war generell wissensdurstig, interessierte sich für das, was in der Materie steckt. Und er postuliert dann auch innere aktive Kräfte. Er schreibt, ich, der ich Physiker und Chemiker bin, also die Körper in der Natur nicht aber in meinem Kopf erfasse, finde sie als existierende Körper vor, verschieden mit Wirkungen versehen und überall in Tätigkeit. Die Kraft, die auf das Molekül wirkt, erschöpft sich. Die innere Kraft des Moleküls erschöpft sich nicht. Sie ist unveränderlich. Es geht also darum, die Annahme zu treffen, dass ein Wesen außerhalb der materiellen Welt unmöglich ist. Es geht also nicht mehr darum, dass es irgendwo eine Kraft gibt, die von außen auf die Dinge wirkt, die erschöpft sich, so wie eine Bewegung, so wie die Trägheitskräfte von Newton. Da muss man jetzt wirklich auch die Physik mit reinholen. Aber die transzendenten Kräfte von außen, die erschöpfen sich nicht. Es gibt da maximal eine innere Kraft des Moleküls. Das hat so ein bisschen was von den Monaden. Hier stammen diese inneren Kräfte nicht von Gott. Und das ist der entscheidende Unterschied. Es geht also um die materielle Welt und nicht mehr darum, dass es eine transzendente, idealistische Welt gibt, die von außen auf Dinge einwirkt, sondern nur noch eine reine materielle, physikalische Erklärung der Dinge. Darin spielt dann auch wieder dieses Haptische, was wir eben schon besprochen hatten, dass also der Blinde diese äußere Welt auch nur durch die Wahrnehmung seiner Finger spüren kann. Wo Voltaire und Pierre Bell also noch im Hinblick auf die Widersprüche in der Kirchenlehre und in der Theodizee argumentieren, geht Diderot ins Eingemachte und spricht sämtlichen idealistischen Vorstellungen die Existenz ab. Vor allem spricht er sich auch gegen die Teleologie aus, gegen die These, dass es überall in der Natur einen Zweck geben muss, einen positiven Zweck. Er sagt, es gibt nicht nur positive Zwecke, sondern auch Zweckwidrigkeit. Historische Formveränderungen in der Natur durch veränderte Existenzbedingungen. Er sieht eher eine Dynamik in der Natur statt eine ordnende göttliche Tätigkeit. Das sind alles wirklich revolutionäre, auch wenn der Begriff heute inflationär verwendet wird, revolutionäre Gedanken, denn er geht den entscheidenden Schritt weiter. Pierre Bell und Voltaire haben damit angefangen, aber jetzt sind wir ganz tief da drinne, dass der Idealismus in seine Schranken gewiesen wird, dass vor allem Gott hier nicht mehr in der Argumentation auftritt. Und damit entfernen wir uns auch brachial vom Mittelalter, wo alles mit Gott argumentiert wurde. Wirklich revolutionäre Gedanken von Denis Diderot. Kommen wir noch kurz zur Enzyklopädie. Die ist philosophisch nicht mehr so interessant, aber natürlich gesellschaftlich, politisch war sie damals mit der entscheidende Schritt und deshalb werden auch diese Enzyklopädisten mit als die entscheidenden Wegbereiter der Französischen Revolution genannt. Die Enzyklopädie bestand im Prinzip aus zwei Schritten. Schritt 1, den Stand des Wissens abbilden. Das hatten wir schon erwähnt, ein Mammutprojekt mit über 70.000 Einträgen in sämtlichen Wissensgebieten. Dazu schreibt Diderot selbst. Tatsächlich zielt eine Enzyklopädie darauf ab, die auf der Erdoberfläche verstreuten Kenntnisse zu sammeln, das allgemeine System dieser Erkenntnisse dem Menschen darzulegen und es den nach uns kommenden Menschen zu überliefern, damit die Arbeit der vergangenen Jahrhunderte nicht nutzlos gewesen sei, damit unsere Enkel nicht nur gebildeter, sondern zugleich tugendhafter und glücklicher werden und damit wir nicht sterben, ohne uns um die Menschheit verdient gemacht zu haben. Um das Wissen zu hinterfragen und Dogmen aufzubrechen, muss also zunächst ein Überblick geschaffen und Verbindungen hergestellt werden. Wir hatten das am Anfang schon erwähnt, während der Biografie, wir wirklich über alle Wissensgebiete, auch Handwerk und auch schon kapitalistische Produktionsweisen, wo auch dann schon die inneren Zusammenhänge klar werden zwischen Wissenschaft, zwischen gesellschaftlichen Zuständen und zwischen wirtschaftlichen Aspekten. Und das war natürlich den Obrigkeiten ein Dorn im Auge, weil dann natürlich klar wurde, wer Zugang zu Bildung hat und wer die Produktionsfaktoren, Boden und Güter und Menschen beherrschte, der war auch für die Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft verantwortlich. Dieser Wissensstand, diese inneren Zusammenhänge, die uns natürlich heutzutage klar sind, und auch wir bei Cogitamus haben das schon mehrfach in verschiedener Form alles beleuchtet, analysiert und kritisiert. Zur damaligen Zeit war das natürlich ein ganz, ganz starker Affront gegen die Obrigkeit. Und im Schritt 2 soll es dann eben darum gehen, dieses Wissen zu hinterfragen. Nicht nur aufzuzeigen, diese inneren Verbindungen aufzuzeigen, sondern auch zu hinterfragen. Selbstständig denken, keine Lehre anzuerkennen, ohne sie mit der Vernunft geprüft zu haben. Die Philosophie der Aufklärung versucht, eine antidogmatische Philosophie zu sein. Diderot schreibt dazu, Notwendig ist ein Philosoph, der das Vorurteil, das Althergebrachte, die Autorität, ja alles, was die meisten Köpfe unterjocht und mit Füßen tritt, zu prüfen und zu erörtern, dass kein Ding anerkannt wird, ohne das Zeugnis seiner Erfahrung und seiner Vernunft und aus allen Philosophien, die er rücksichtslos untersucht hat, eine besondere, ihm eigentümliche Hausphilosophie zu bilden. Klingt ein bisschen kompliziert, aber es geht ihm darum, dass ein Philosoph alle bisherigen Philosophien undogmatisch überprüfen muss, seine eigene Philosophie schaffen muss und vor allem auch alle Autoritäten zu prüfen. Diese Enzyklopädie, gerade auch von D'Alembert mitgeschrieben und von Diderot herausgegeben, war mit das entscheidende Werk zur französischen Aufklärung. Es hatte nicht diese heftige philosophische Bedeutung. Da muss man klar feststellen, dass die anderen beiden Essays von Diderot, über die wir gesprochen haben, einen deutlich wichtigeren Weg im Denken gebracht haben und vor allem auch den Atheismus und den Materialismus gebracht haben. Aber diese Enzyklopädie, die war von aller entscheidender Bedeutung. Also wenn ihr irgendwas über die französische Revolution wissen müsst, beziehungsweise was die Ursachen dafür sind und wer dazu beigetragen hat, dann sind diese Enzyklopädisten von allerhöchster Bedeutung. Das Fazit. Denis Diderot war Dramatiker, Materialist, Philosoph, erst Deist, später Atheist, Aufklärer. Als klassischer Teil der französischen Philosophie im 18. Jahrhundert, wortgewandt, rebellisch, schriftstellerisch tätig. Bei ihm ist die Grenze zwischen Philosophie und Literatur noch schwerer zu ziehen als bei Voltaire. Also wir haben jetzt ganz viele philosophische Dinge besprochen und seine Biografie. Aber seid euch klar, Diderot war in erster Linie Schriftsteller. Selbst in seinen philosophischen Schriften spielt die Art der Textgestaltung eine sehr, sehr große Rolle. Ja, diskussionswürdig ist sein spezifischer Stil, philosophische Gedanken zu entwickeln, seine paradoxen Gedankenexperimente, wir denken an das Molyneux-Problem mit diesem Blinden, die Dialogformen seiner Schriften, die machen Diderot zu einem sehr, sehr spannenden Autor. Also das muss man immer im Hinterkopf haben. Bei der französischen Philosophie in der Vorzeit der Revolution, das waren alles auch Schriftsteller. Die konnten alle gut schreiben und die haben versucht, eher über Prosatexte und Dialoge und Essays und Dramen ihre Gedanken herauszubilden. Wichtig ist auch, seine naturphilosophischen Schriften bereiteten den Nährboden für Charles Darwins Evolutionstheorie. Seine Theorie der Träume wird später von Sigmund Freud zitiert. Er hatte auch naturwissenschaftliches Interesse. Er war insgesamt ein Universalist, ähnlich wie Leibniz, mit massivem Interesse an vielen Wissensgebieten. Er hatte auch sehr, sehr große Kenntnisse und sehr, sehr große Werke geschaffen in der Ästhetik, in der Kunsttheorie. Wir sprechen bei Diderot wirklich von einem mir bisher auch eher unbekannten Universalgelehrten, der ganz, ganz bedeutende Theorien entwickelt hat und ganz, ganz entscheidende Schritte im westlichen Denken geschaffen hat. Wir sehen also wirklich hier eine bahnbrechende Tendenz der Epoche und Diderot spielt eigentlich die entscheidende Rolle. Er hat die bürgerliche Revolution vorbereitet, einer der ersten, der verkündet hat, wir haben es am Anfang gehört, der verkündet hat, dass es eine Revolution geben wird, der den Konflikt zwischen Privateigentum und Armut aufgezeigt hat in der Enzyklopädie. Ganz stark merkt man das eben daran, dass auch das Handwerk der arbeitenden Schichten in die Enzyklopädie Einzug hielt. Dieses Mammutwerk mit 30 Jahren Entstehung in 70.000 Artikeln entwickelte sich zu einem Instrument, mit der gegen den bestehenden Absolutismus gearbeitet wurde. Philosophisch vor allem spannend, Materialismus und Atheismus, für Gott war nun kein Platz mehr, mit Hilfe der Vernunft und der Naturwissenschaften. Wir hatten es gehört, Diderot war auch interessiert an Chemie und Physik und hat auch argumentiert mit Experimenten und hat versucht, Moleküle zu beschreiben. Sollte statt einem himmlischen ein irdischer Platz geschaffen werden, reale Ungerechtigkeiten beseitigt werden. Wir sprechen auch von einem vormarxischen Materialismus. Ihr seht, wie sich die philosophischen Fragestellungen hier verschieben. Vom Theismus über den Deismus zum Atheismus. Vom Idealismus schleichend zum Materialismus. Es geht nicht mehr darum, Gott zu verteidigen, sondern ihn zu dekonstruieren. Stattdessen soll sich Philosophie materialistisch eher um die realen Probleme kümmern und keine transzendenten Ideen mehr akzeptieren. Diese Strömungen, diesen ganzen Bruch, nennt man Aufklärung Und das zentrale Element kennen wir alle aus der Schule, die Französische Revolution. Und Diderot gilt zu Recht als der Erbauer der Revolution. Wenn Pierre Bel sozusagen der Vordenker der Revolution war, der Aufklärung war, indem er die Theodizee angegriffen hat von Leibniz, indem er postuliert hat, dass Glaube und Wissen unvereinbar sind. Wenn Voltaire das Herz der Aufklärung ist, mit einem massiv starken Schreibstil, eigentlich sogar ohne richtig stark philosophische Gedanken, dann gilt Diderot als Erbauer der Revolution. Denn er hat einerseits die Enzyklopädie geschaffen und er hat andererseits den Deismus salonfähig gemacht. Der Deismus war dann der Standard. Nicht mehr der Theismus, nicht mehr der Glaube an Gott, sondern der Deismus war der Standard und hat sogar den Weg bereitet zum Atheismus. Also er geht sogar noch einen Schritt weiter und er hat dadurch eigentlich diesen Höhepunkt der Säkularisierungsprozesse mit entscheidend geprägt. Ja, gepaart mit der Entstehung des arbeitsteiligen Wirtschaftssystems war er dann mit entscheidend für diese Französische Revolution zuständig. Ein äußerst bedeutsamer Charakter. Am Anfang, das Eingangszitat lautete: Ich bin stolz darauf, die Zukunft zu kennen und ihren Gedanken vorwegzunehmen. Was genau meint Diderot damit? In der Einleitung der Enzyklopädie steht Folgendes, mit dem die Enzyklopädisten zum Glück nicht gänzlich recht hatten, dass aber trotzdem in Kurzform diese Periode, diesen Bruch in der europäischen Geistesgeschichte kennzeichnet, in der ein glücklicheres Zeitalter mit den Waffen der Vernunft erreicht werden sollte. Da stand: Das Zeitalter der Religion und der Philosophie ist dem Jahrhundert der Wissenschaft gewichen. Und damit danken wir für eure Aufmerksamkeit. Unterstützt uns bitte bei PayPal und bleibt uns gewogen.